Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Stehler. El Canus. Jetzt runter.
1:2, vorne da unten. Treffer zählt. Stuttgart lebt.
Jetzt setzen sie nach, die Stuttgarter. Jetzt, na, die wehren sich.
Bereitet er sich selbst vor. Mit ein bisschen Glück. Stellt den Körper rein.
Aber den Körper rein.
Es ist das Tor, das dem VfB die Hoffnung gibt auf das Rückspiel in Porto. Das Tor von Dennis Undav kurz vor der Pause zum dann 1:2 Endstand im Hinspiel des Europa League Achtelfinals gegen den FC Porto. Es gibt viel zu besprechen, unter anderem natürlich auch den Blick voraus auf das ganz, ganz wichtige Bundesligaspiel am Sonntag gegen RB Leipzig. Mit dabei ist Felix Mahler. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Philipp Meisel hat heute einen verdienten freien Tag und wir haben einen herausragenden Gesprächspartner noch bei uns. David Scheu, grüß dich, David.
Hallo, grüß dich.
Ja, ich glaube, komm Felix, ich gebe einfach mal direkt dir das Wort. Du hast gestern auch schon angedeutet und ich glaube, du fühlst ein bisschen das, was viele fühlen. Was machen wir mit dem Spiel und mit all dem, was sich da am Donnerstagabend zugetragen hat?
Es war schon viel. Also, dir war ja schon vor dem Anpfiff eigentlich diese Größe bewusst von dem Abend. Ich meine, jetzt muss ich wieder von meiner Generation sprechen, aber 13 Jahre her so ein Achtelfinale europäisch. Viele haben sowas noch nicht aktiv miterlebt, vielleicht noch als Kind, aber halt nicht richtig miterlebt. Das Stadion war angezündet, fand die Truppe war angezündet. Am Ende natürlich ein Ergebnis. Das, also was sich dann anzündet, sind die Sprüche danach. Dieses, es ist noch nicht vorbei und wir fahren mal nach Porto. Aber natürlich hast du dir ein bisschen mehr erhofft zu Hause. Vor allem zu verlieren ist halt wirklich eklig. Hättest 2:2 gezählt, weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre. Das sind alles so ein paar offene Fragen. Ich dachte nicht, dass mit Porto, wo du ja auch gesagt hast, guck mal, könnten auch Achtelfinale Champions League spielen, sind jahrelang dabei, große Erfahrung. Ich dachte jetzt nicht, dass die Erfahrung in die Richtung rausrutscht, in die sie rausgerutscht ist bei den Spielern. Aber das gehört vielleicht auch einfach dazu auf dem Niveau. Vielleicht sind sie deswegen auch so eckig zu bespielen. Deswegen ist natürlich noch alles drin in Porto, aber es hätte natürlich von der Ausgangslage ein bisschen rosiger aussehen können.
David, wir haben ja schon auch ein paar der internationalen Spiele jetzt sagen wir in der jüngeren VfB-Vergangenheit begleitet. Letzte Saison in der Champions League, jetzt in der Europa League. Es ist so ein bisschen dieses Ding, ne? Felix hat es gerade angedeutet, dieses Abgezockte ein Stück weit. Man hat es sonst oft bei Auswärtsspielen erlebt und jetzt halt eben gegen den großen FC Porto, vom Namen her großen FC Porto, wo man sich, glaube ich, halt auch nicht wundern muss, wenn die abgezockt sind, wenn da ein Thiago Silva hinten drin steht mit 41 Jahren. Das ist halt eine Mannschaft, die mit allen Wassern gewaschen ist, ne?
Ist richtig. Ich kann jetzt zur Atmosphäre, weil ich nicht im Stadion war, nicht wahnsinnig viel sagen, aber du hast am Fernseher schon einiges gesehen. Ich habe mich ein bisschen, die Spielweise von Porto hat mich ein bisschen an das Spiel in Fenerbahce erinnert, vom VfB in verschiedenen Facetten. Wir werden das sicher gleich auch noch auf die Spielweise von Porto eingehen. Und dann ist das sicher ein Aspekt, der zu dem Ergebnis geführt hat. Und der andere ist aber halt auch, wie der VfB gespielt hat. Da gab es 1-2 Kleinigkeiten. Wenn du die noch ein bisschen besser gemacht hättest, denke ich, wäre trotz der Spielweise von Porto auch ein Punkt drin gewesen.
Ja, tatsächlich musste ich genau an dieses Spiel auch denken. Bei Fenerbahce, es war halt auswärts. So ein bisschen auch die Reaktion dann noch kurz nach Abpfiff, ne? Wir erinnern uns damals in Istanbul, war es ja auch so, dass ein Dennis Undav dann auch heiß gelaufen ist. Genau das hat man dann fast von der ganzen Mannschaft am gestrigen Abend erlebt. Ich würde sagen, bevor wir mit Blick auf das Spiel ins Detail gehen, lass uns mal hören, was Sebastian Hoeneß nach dem Spiel gesagt hat. Der hat das alles ein bisschen eingeordnet. Nüchtern, sachlich wie immer, und wir kommen dann gleich mit den Emotionen. Also Sebastian Hoeneß, bitte.
Erstmal Glückwunsch an Porto zum heutigen Sieg nach dem ersten Spiel, wohlgemerkt. Wir kommen sehr gut ins Spiel, aus meiner Sicht, haben eine gute Energie, haben viele Aktionen in der gegnerischen Hälfte, natürlich nicht die Riesenchancen und trotzdem 1-2 Abschlüsse, 2-3 gute Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte. Und dann haben wir in der 20. Minute eine Situation, wo der Ball an die Latte geht. Und dann hat man das Gefühl, dann ist mal ganz kurz das Momentum auf der anderen Seite gewesen. Und da haben wir dann, muss man jetzt rückbetrachtend sagen, das Spiel, das heutige Spiel haben wir verloren. Und das ist bitter, weil wir danach dann wieder nach kurzem Schütteln, finde ich, da weitergemacht haben. Fast sogar noch intensiver und noch druckvoller gespielt haben. Machen dann auch kurz vor der Halbzeit das Tor. Zweite Halbzeit auch. Viele Balleroberungen, sehr mutig gespielt, nach vorne gespielt. Das Ding gegen Porto, und das zeigt die ganze Saison, dass du da nicht reihenweise große Chancen rausspielst. Das war nicht zu erwarten. Wir hätten trotzdem in 2, 3, 4 Situationen präziser sein müssen. Die Flanke mehr in den Zielraum, letzten Pass, 1, 2 Entscheidungsfehler. Aber das ist das ist dann so in so einem Spiel. Was wirklich ärgert, ist, sind die 8 Minuten. Die sind aus unserer Sicht heute sehr, sehr bedauerlich, weil wir dort kurzzeitig den Kopf verloren haben. Wir haben vorne die Bälle zu schnell verloren, haben Konter zugelassen, aber es war teilweise auch kaum möglich, diese zu kontrollieren, weil der Ball zu schnell weg war. Und da war Porto heute einfach effizienter. Nochmal möchte betonen, ich möchte meiner Mannschaft trotzdem ein Kompliment machen für einen sehr mutigen Auftritt heute Abend. Und ich denke, jeder hat gesehen, und das wurde im Vorfeld auch schon gesagt, und das hat sich heute gezeigt, dass da auf der anderen Seite eine sehr gute, abgezockte Mannschaft steht. So, das ist die Analyse zum heutigen Spiel. Schauen wir mal, wie nächste Woche nach 90, 95 Minuten die Analyse ausfällt.
Ja, und habe ich fast ein bisschen falsch anmoderiert, wenn ich mir das so nochmal zu Gemüte führe. So sachlich nüchtern war das für Hoeneß Verhältnisse gar nicht, wenn er nämlich sagt, das Ding ist noch nicht vorbei. Ich gratuliere dem Gegner zum Sieg bis jetzt. Oder Niko Kovac würde wahrscheinlich sagen, Stand jetzt. Es ist natürlich erst die erste Halbzeit gespielt und trotzdem steht erstmal ein 1-2. Ich würde das gerne chronologisch aufziehen, weil mir jetzt etwas aufgefallen ist bei den Spielen. Ihr könnt das gerne mal mit euren Eindrücken dann noch anreichern, wo ich will nicht sagen, dann System schon langsam erkenne, aber es passiert, finde ich, jetzt verdammt oft, dass der VfB recht gut in die Spiele reinkommt. Das war in Mainz für mich auch so. Die ersten 15, 20 Minuten Kontrolle, Ballbesitz, auch ein paar, keine 100%, aber kommt doch zu Torabschlüssen. Dann reißt das irgendwie ab. Ich weiß nicht, ob das, damit bist du in Mainz gewesen. Ich weiß es tatsächlich. Du bist in Mainz gewesen. Da hatte ich auch den Eindruck so, du hast die ersten 15, 20 Minuten, denkst so, alles tutti, das sieht gut aus. Und wenn das so weiter funktioniert, dann macht der VfB früher oder später das 1-0. Und irgendwie ist dann so ein kleiner Bruch drin. Ist das für dich etwas, was erkennst, sehe ich da zu viel drin, oder ist das etwas, was schon ein Stück weit System hat?
Nö, wenn du jetzt Mainz und Porto vergleichst vom Spielverlauf her, dann ist es so. Ich finde, bei Porto ist es bei den beiden Gegentoren einfach klar zu sehen, dass es einfach zwei Fehler vom VfB waren, die dem jeweils vorausgegangen sind. Beim ersten ist einfach der Abschlag von Nübel, der hohe ist zu kurz und zu zentral. Und beim zweiten von Chabot, der passt quer, hat nicht die nötige Schärfe, vielleicht sollte er überhaupt nicht quer spielen. Und dann ist aber halt auch der Punkt, das führt nicht immer gleich zu Gegentoren. Es kommt auch immer drauf an, wie viel Qualität ist auf der anderen Seite. Und ich finde, trotz der lästigen und nervigen Spielweise, auf die wir sicher noch kommen werden von Porto, die können schon kicken vorne drin. Ich frage mich manchmal ein bisschen, wenn ich die so sehe, warum die sich nicht eigentlich auf ihr Kicken konzentrieren, weil sie können sie ja eigentlich.
Ist richtig.
Das haben die dann, echt gut ausgespielt, die beiden Tore. Richtige Pässe, richtige Schärfe, gute Zielstrebigkeit. Und dann liegst du 0-2 hinten wegen zwei nicht ganz idealen Pässen. Ist schon hart gewesen.
Ja, Felix, wir haben es bei Sebastian Hoeneß gehört, der spricht von den 8 Minuten, die ihn wahnsinnig nerven. Und er spricht von der 20. bis zur 27. Minute und sagt auch, das geht eigentlich schon mit diesem Lattentreffer los. Und da gehe ich mit. Ich finde so, da gab es in der 20. Minute den Lattentreffer. Und da war zum ersten Mal im Stadion auch so ein bisschen wie David gerade gesagt, oh, die können ja kicken. So. Und ich hatte den Eindruck, da ließ sich auch der VfB kurz, vielleicht nicht einschüchtern, aber da war er kurz mal fast schon irritiert nach dem Motto, was geht denn jetzt ab? Und dann ist ihm das Spiel tatsächlich über die kommenden Minuten entglitten. Und du hast richtig gemerkt, David hat es angesprochen, erst war es Nübel, dann war es Chabot, aber direkt auch nach dem 0-1 saß Philipp neben mir auf der Tribüne und ich sag ihm direkt, in den Minuten nach dem 0-1, jetzt darfst du das zweite nicht fangen. Du darfst jetzt das zweite nicht fangen, verlier den Kopf nicht, weil das kann fast schon das die gesamte Begegnung killen. Und dann fällt's halt doch. Und das ist auch das, was worauf Sebastian Hoeneß dann eingegangen ist. Was ich dann aber wiederum, sag ich mal, gut fand und was dann natürlich wichtig ist auch für die Begegnung, der VfB hätte wirklich das Ding da komplett, also denken wir beispielsweise an Paris Saint-Germain, so. Da hättest du das Ding komplett verlieren können. Aber der VfB kommt zurück und hat dann ein aktives Ergebnis. Wie hast du die Minuten, Felix, gesehen da zwischen der 20. und, sagen wir mal, sogar bis zur Pause?
Das sind wahrscheinlich genau die Minuten, in denen du so ein bisschen Unterschied merkst zwischen Mannschaften, die das jedes Jahr machen und Mannschaften, die da so ein bisschen neu reinkommen müssen, was auch gar kein Vorwurf ist. Das ist ja völlig, völlig normal, gerade bei der jungen Truppe auch, aber ich gehe da vollkommen mit. Also der Lattenschuss war so ein Ding von huch, okay, aus so einer quasi Nichtszene so eine Riesenchance. Und ich glaube, zwischen den beiden Treffern gab es auch noch einen Abschluss, den Nübel entschärfen muss. Da war kurz eine schwammige Phase und es sind ja auch dann gerade diese Fehler, das hat der Hoeneß auf der PK davor auch gesagt, auf dem Niveau werden die bestraft. Und das kam genau so leider, er hat es richtig vorhergesagt. Das war generell was sich durchs Spiel ein bisschen gezogen hat, leider, dass die Präzision hier und da gefehlt hat für den Abend, dass du da mehr mitnimmst als, also einen Punkt hättest du trotzdem verdient gehabt, aber mehr mitnimmst als einen Punkt oder jetzt eben gar keinen. Da hat es hier und da ein bisschen gefehlt leider. Aber die Reaktion danach war ja richtig, richtig gut. Also schade, dass die Halbzeit halt ein paar Minuten zu früh abgepfiffen wurde. Da hatten sie das einmal kurz, da waren sie auf einmal da. Da haben sie ja praktisch gejagt, schon von ganz vorne. Also da war dann das Stadion komplett da. Also das hat richtig, richtig Laune gemacht. Das war so, wie du es dir erhofft hast eigentlich. Das kannst du über 90 Minuten nicht machen, ist klar. Das ist eine falsche Vorstellung, aber das war eine richtig gute Phase. Undav macht das Ding auch brillant, stellt dann Körper rein. Bei der Linie vom Schiedsrichter musst du fast glücklich sein, dass er das dir nicht abpfeift, weil sonst eigentlich jedes Mal Körper reinstellen automatisch ein Foul war bei dem Herrn. Aber ja, das war eine überragende Phase. Ich hatte auch mit ein bisschen mehr Nachspielzeit gerechnet. Ich hätte es eher umgedreht. Also erste Halbzeit 6 Minuten, zweite Halbzeit 4. Aber ja, war schade, aber sie konnten es ja so ein bisschen transportieren in zweite Halbzeit. Natürlich ist es halt nicht das gleiche Momentum dann.
Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, und du hast es mir auch gestern Abend auch im WhatsApp-Chat geschrieben, der Halbzeitpfiff hat Porto so ein bisschen gerettet, hatte ich das Gefühl in dem Moment, weil David, also wir können dir erzählen, das Stadion ist schon lange nicht mehr so eskaliert. Also das war die Haupttribüne, da gab es einen Zweikampf vor der Haupttribüne, die sind durchgedreht und dann auch auf der Gegengerade einmal, also das Stadion war richtig da und du hast auch gemerkt, wie die Mannschaft das aufgesaugt hat, die Energie aufgesaugt hat und dann tatsächlich der Halbzeitpfiff der Porto so ein bisschen fast schon vorm 2-2 oder vor wirklich was ganz Verrücktem gerettet hat und dementsprechend sortiert, da sind sie dann auch wieder rausgekommen.
Es sah auch von außen, korrigiert mich so aus, als ob die beiden Torjubel von Porto das Stadion nochmal zusätzlich ein bisschen angezündet hätten.
Ja. Absolut.
Komplett. Also der erste war schon so ein Ding, wo sie danach entschuldigt, dass ich ja so halb, also ich verstehe es, Emotionen und Jubel, dann stehst du halt vor der Kurve, weil du spielst halt gerade auf die Heimkurve. Andererseits sind die seit Jahren dabei. Also so ganz neu ist es, glaube ich, nicht, dass jetzt die Heimfans nicht so toll finden. Das erste fand ich noch okay, weil dann entschuldigt sich, glaube ich, auch, war auch der Torschütze. Das zweite ist das, wo du halt gemerkt hast, okay, denen ist es völlig egal. Denen ist es völlig egal, was da passiert ist. Die haben nach dem ersten das Feedback bekommen, okay, kommt nicht gut an. Und am zweiten stellt sich dann der, glaube ich, 18-Jährige hin und macht quasi beide Arme breit. Zweiter Spieler kommen, wieder Arme breit vor der Kurve. Und da war klar, okay, das ist genau die Mannschaft, die du zu tun hast. Und da hat sich dann auch so ein bisschen, Hass ist immer so ein großes Wort, aber einfach so eine Wut aufgebaut im Stadion. Jede Szene und bei jedem Gegenspieler quasi. Dann kommt mal so ein Bodycheck vom Demirovic und dann war das Stadion halt komplett da. Also die haben es noch mehr gegen sich gebracht, das Publikum, als sie es eh schon hatten mit diesen zwei Jubeln. Und das hat nochmal extrem was aufgeladen.
Ja, mach mir den Jubel beim ersten Tor nicht zu klein. Der finde ich hat schon, also der schießt das Tor. Und das sind Kollegen, wir reden davon, das sind ausgebuffte, gute Kicker. Und übrigens auch ja dieser Rodrigo Mora, der kleine 18-Jährige, also super Kicker. So, aber die wissen, die kennen das Geschäft. Die spielen auch bei Benfica und bei Sporting. Und die spielen auch vor deren Kurven. Und dann schießt Herr Moffi das 0-1, was der starke Abschluss, schießt das 0-1, stellt sich dann vor die Kurve und macht dann schon fast irgendwie so einen obszönen, sorry, TikTok-Scheiß. Also so danach sah es ja aus. So was kann ich generell nicht brauchen. Ja, das hat Victor Boniface, glaube ich, mal ganz gerne auch bei Leverkusen noch gemacht. Und dann merkt er binnen Sekunden, oh, das war vielleicht der falsche Ort, weil es war, glaube ich, auch innerhalb der Cannstatter Kurve vielleicht der falsche Ort, das sich davor aufzubauen, und kommt dann gleich mit dem, mit der Entschuldigenden, das nehme ich ihm nicht ab. Das nehme ich ihm nicht ab.
Natürlich nicht.
Und wie du sagst, und dann kommt das, was du gemeint hast, dann kommt das Zweite, und dann hast du richtig gesehen, das ist denen völlig wurscht. Und da, herzlichen Glückwunsch an den FC Porto, da haben sie mit dazu beigetragen, dass die Atmosphäre so aufgeheizt wurde. Und ich glaube, tatsächlich, dass er zum Beispiel, wenn wir nochmal den PSG-Vergleich hernehmen, das hat Herr Dembélé so nicht gemacht. Die haben das Spiel souverän runtergezogen. Und Porto hat sich so ein bisschen tatsächlich so vorzuwerfen, dass sie unter anderem auch aufgrund dessen das Stadion heiß gemacht haben und halt doch das Ding noch nicht klar gezogen haben, sondern das Ergebnis für sie aus ihrer Sicht knapper ist als erwartet. David?
Ja, also vor der gegnerischen Kurve, gerade im Auswärtsstadion jubeln, das tust du einfach nicht. Das tut man nicht, das gehört sich nicht. Es hat auch nichts mit VfB und Porto aus meiner Sicht zu tun. Wenn Bremen jetzt in Dortmund ein Tor schießt, dann jubeln die auch nicht vor der Südkurve. Es gehört sich nicht. Und ihr habt schon gesagt, ich fand das jetzt auch nicht die intelligenteste Aktion, weil du einfach nochmal das Publikum reingeholt hast. Ich fand, man hat auch gesehen, dass durch die Mannschaft nochmal ein Push gegangen ist, dass die Zweikämpfe nochmal ein Tick intensiver waren. Selbst schuld.
So kann man sagen. Dann lasst uns doch aber, weil das war ja so ein bisschen der Startschuss, und das ist natürlich auch ein bisschen, wie sagt man so, der Elefant, der im Raum steht oder irgendwie. Also das, worüber dann auch wirklich gesprochen wurde, auch nach dem Spiel in der Mixzone. Das haben Maxi Mittelstädt, Angelo Stiller, Dennis Undav unisono haben angesprochen, dass Porto eklig war und dass sie teilweise auch schmutzig waren. Und das beginnt mit diesen Jubelszenen vor der Cannstatter Kurve. Das geht dann weiter eben auch mit dem Zeitspiel, mit dem dann auch tatsächlich auch geschickt irgendwo Fouls rausholen, weil finde ich ist eine Qualität. Und übrigens dann auch hinten raus, wie Porto die 6 Minuten Nachspielzeit beispielsweise absolviert. Das ist dann schon eine ausgebuffte Mannschaft. Ja, das muss man ihnen lassen. Aber da war wirklich viel, viel dabei, was einfach unschön war. Und was sie, David hat es angedeutet, und die Spieler haben das genauso in der Mixzone bestätigt, was die doch eigentlich gar nicht nötig haben. Ich glaube, das hat die VfB-Akteure so ein bisschen fast auch überrascht, weil sie gedacht haben, ach, wir spielen ja gegen eine talentierte, technisch versierte Mannschaft aus Südeuropa, und das wird schon, und das wird fußballerisch gelöst. Und dann kam doch so ein bisschen Fenerbahce-Vibes rein. Dennis Undav und Angelo Stiller haben hinterher ganz klar gesagt, wir müssen halt auch so sein, ja. Wenn wir das sehen, dann müssen wir auch so sein. Wir haben zu spät gemerkt, dass wir auch auf diesem Niveau halt mithalten müssen, dass wir das mitgehen müssen. Wir wissen das jetzt fürs Rückspiel. So war unisono die Marschroute. Ich finde auch, unter der gesamten Gemengelage, mit Blick auf die zweite Hälfte, also du wusstest jetzt, du hast ein hektisches Spiel, du hast ein heißes Stadion, du hast ein gefährliches Ergebnis. Bis auf den Abseitstreffer hatte der VfB jetzt keinen 100%er, weil Porto einfach auch sehr, sehr gut und sehr, sehr gut im Verbund vor allem verteidigt. Das ist echt auch beeindruckend wiederum sportlich, was sie drauf haben. Aber ich finde, der VfB hat trotzdem im zweiten Durchgang ein gutes Maß gefunden zwischen Offensive, zwischen den Gegner bearbeiten, alles zu versuchen, Lücken zu suchen, sich aber auf der anderen Seite, und das finde ich ist wichtig, erstens nicht das 1-3 einzufangen, und zweitens keine Gelbsperren zu holen, weil wir hatten mit Mittelstädt, Stiller, Undav und sogar Trainer Hoeneß allesamt Akteure, die sich bei einer Gelbsperre fürs Rückspiel ins Aus befördert hätten. Und ich finde, ja, auch wenn das 1-2 am Ende natürlich eine Niederlage ist, damit kann man immerhin noch arbeiten, David, oder? Das ist einfach besser, als wenn du mit 2 oder 3 Toren verlierst. Klingt komisch, ist aber so.
Nein, das ist ein entscheidender Unterschied. Wenn du mit -2 ins Rückspiel gehst, ist extrem schwer auswärts, und deshalb war es wichtig, da jetzt nicht komplett die Schleusen zu öffnen und komplett aufs 2-2 zu gehen. Fand ich auch, die Balance hat gepasst. Ich fand so ein bisschen die Abschlüsse, der letzte Pass, scharfe Präzision, wenn da noch ein Tick mehr gewesen wäre, dann wäre es 2-2 eher drin gewesen. Ich würde eher da ansetzen.
Ja, ich ganz kurz dieses Abseitstor. Ja, am Ende war es dann halt die Kniescheibe von Thomas. Felix lacht schon. Was ich mich frage, also wir haben direkt am Monitor gesehen, Thomas steht da knapp im Abseits, und dann war es eben die Frage, deswegen ist ja dann der Schiri rausgegangen, wird aus passiv aktiv, greift er da ein? Ja, am Ende geht er mit dem Kopf zum Ball, am Ende sperrt er auch Thiago Silva ein Stück weit. Kann man schon abpfeifen, auch wenn es ärgerlich ist aus VfB-Sicht. Was ich mich allerdings frage ist, das ist jetzt in dieser Saison schon häufig vorgekommen, dass der VfB aus solchen Freistoßsituationen Tore schießt, die wegen knapp Abseits zurückgenommen werden. Bayern zu Hause, Hoffenheim zu Hause in der Schlussphase, Heidenheim auswärts. Demirovic. Jetzt das. Ist das etwas, David, was man trainieren kann, dass nicht einfach der entscheidende Spieler immer den Tick im Abseits steht, oder ist das einfach dumm gelaufen jedes Mal?
Ja, ist ganz interessant. Wir hatten ja vor einer Woche Demirovic im Interview und dann auch gefragt, ob er jetzt nach diesen Erfahrungen vielleicht einen halben Meter tiefer steht, um gerade bei Freistößen die Situation zu vermeiden. Er hat dann gemeint, nee, er muss mit der Abseitslinie spielen, weil der halbe Meter ihm dann wirklich so einen Rückstand gibt, dass er dann nicht mehr frei zum Abschluss kommt. Es ist schwierig, wenn es so knapp ist. Kann ja auch gut gehen.
Ja, stimmt. Ging leider in dieser Saison nur oft genug falsch und schief. Aber okay. Ja, es ist halt tatsächlich, wenn man so möchte, im zweiten Durchgang einfach die einzige richtige, hundertprozentige gewesen, die dann, Felix wird es gleich sicher vortragen, halt in den XG nicht auftaucht, weil es wegen Abseits abgepfiffen wurde. Zeigt aber auch, dass der VfB effizient gewesen wäre. Also, ne, ist jetzt natürlich, der Fußball findet nicht im Konjunktiv statt, aber du wusstest, du kriegst gegen Porto nicht viele Großchancen. Eigentlich war auch die Undav-Chance per se jetzt keine Großchance, ganz im Gegenteil, der ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu machen. Ja, ich bleib dabei. Für mich war dann tatsächlich einfach auch wichtig, nicht den Kopf zu verlieren. Ich finde auch, das Stadion hat das gutiert, hinten raus. Und du hast direkt gesehen, den Zusammenschluss zwischen Fans, Mannschaft, das war... Ich kann es ja sagen, ich hau ihn jetzt raus, auch wenn ich ansonsten der ganz neutrale Journalist bin, wie man ihn kennt, aber ich habe mit Abpfiff, hau ich Philipp an neben mir und sage ihm, die machen sie im Rückspiel weg. Das garantiert mir jetzt
das
natürlich
kam
keiner.
Das kam auch auf WhatsApp durch, ja.
Ja, das natürlich kann es auch ganz anders laufen. Aber wichtig ist doch, dass du genau dieses Mindset jetzt hast. Wichtig ist doch, dass du genau dieses Gefühl hast. Und das brauchen nicht wir hier, die wir darüber reden, sondern das brauchen die Spieler, das braucht das Trainerteam, das braucht der ganze VfB-Tross, weil genau das ist doch genau das Gefühl, mit dem du jetzt dahin fahren willst. Es ist Halbzeit, wir liegen mit einem Tor hinten, wir wissen jetzt, wie die kicken, und jetzt zeigen wir am nächsten Donnerstag auf dem Platz, wer die bessere Mannschaft ist, und nehmen halt auch noch dieses Ekelhafte, dieses Gallige mit. Ja. Das ist genau
auch
das.
Das ist so schön, das zu sehen, weil das ist das, was ich mit am positivsten mitnehme, weil wir hatten ja vorher auch das Istanbul-Spiel auswärts angesprochen und viele Auswärtsspiele europäisch, wo man vielleicht mal hier und da sagt, das ist nicht dreckig genug, das ist nicht dieses Porto-eske genug beim VfB, aber das war halt gestern komplett da. Und deswegen vielleicht noch ein Punkt zu dem dreckig. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, werde wahrscheinlich nachher bei den Fouls in den Daten auch tun. Könnte ich immer ein bisschen zwei dazu, das kann natürlich wieder viel Stadionsicht sein, aber ich fand leider auch, dass der Schiri da Porto gut in die Karten gespielt hat, dass sie viel gepfiffen bekommen haben und viel irgendwie unterbrechen konnten. Aber es sind ja diese kleinen Aktionen, die Mirovic-Schubser, ich glaube, dass auch ein Jeltsch mal einen mitgegeben hat, Leveling, wie er da am Ende einem einfach quasi nur verbal irgendwie eine gelbe Karte noch rauslost am Ende. Das ist genau das, was du in vielen Spielen nicht gesehen hast. Und der Schulterstoß, hast du angesprochen am Ende, auch der ist nicht selbstverständlich. Habe ich nicht mitgerechnet, dass es so passiert ist, dass die Mannschaft so vor die Kurve tritt nochmal und sich eine Absprache abholt quasi fürs Rückspiel. Also das macht schon alles sehr viel Hoffnung. Ein Tor ist nicht die Welt, dann wärst du bei Stand von 0-0 oder Verlängerungen irgendwann. Das Ding ist auf jeden Fall nicht vorbei.
Zum Schiri noch kurz. So ein Spiel zu pfeifen ist sicher brutal schwer und unangenehm. Und die haben immer einen schweren Stand und werden gerne als Erste kritisiert. Und ist immer, ja, man geht immer eher auf Schiedsrichter als auf die eigene Mannschaft. Das ist verständlich. Grober Fehler war nicht dabei, so von der Spielleitung ein bisschen. Felix hat schon gesagt, die hat halt, glaube ich, Porto in die Karten gespielt. Bei der Spielweise, ich würde mir dann halt mal wünschen, dass es, keine Ahnung, in der ersten Hälfte mal 10 Minuten Nachspielzeit gibt. Dass es mal schon in der ersten Hälfte eine gelbe Karte wegen Zeitspiel gibt. Dass die Linie halt nicht ganz so kleinlich ist. Und das wird dann schon auch ein Faktor sein, wen die UEFA da fürs Rückspiel einteilt. Ob das einer mit kurzer oder mit langer Leine ist, wie viel da möglich ist, wie viel Zeit von der Uhr genommen werden kann. Es war kein Patzer dabei vom Schiedsrichter gestern, aber so die grundsätzliche Linie, die war halt ein Faktor.
Ja, ich hatte auch fast das Gefühl, der war dann irgendwann auch überrascht davon, wie sich das Spiel so entwickelt hat, plötzlich im ersten Durchgang. Das war auch so ein bisschen mein Eindruck. Ja, aber ja, gehe ich mit, bin ich absolut bei euch beiden. Dann würde ich sagen, machen wir, wie Sebastian Hoeneß sagen würde, was das Atmosphärische angeht, einen Strich unter diese Partie. Nicht aber ohne noch einen Jingle abzufahren und uns was abzuholen.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Denn natürlich hat ein Felix Mahler noch Zahlen, Daten, Fakten zu diesem hitzigen, hitzigen Spiel am Donnerstagabend.
Wir haben ja schon ein paar davon angekündigt, sind in dem Fall wieder UEFA-Daten, weil Europa League, aber ja, das war auch auf dem Papier kein 1-2 oder mit dem Abseitstor 2-2 Spiel, 0,63 XG beim VfB, 0,94 bei Porto, ist der niedrigste VfB-Wert der Saison bisher, also der Europa-League-Saison bisher, 7-6 Abschlüsse aufs Tor, das ist dann aber auf beiden Seiten im Vergleich hohe Werte, Großchancen zeigen es auch ganz gut, 0-1 Liste da Fortmob, die Gegner hatten oft nur einige Male. Das Maximum, was der VfB zugelassen hat, war in der Statistik bisher 3. Und das waren die Young Boys Bern. Beim VfB zum ersten Mal mit 0 Großchancen raus. 17-24 Angriff werden gelistet. Auch das ist nicht so viel. Auch der niedrigste VfB-Wert zusammen mit dem Spiel in Rom. Ballbesitz 56%-44% pro VfB. Pässe auch oder mehr, 521-358. Passgenauigkeit finde ich ganz nett, weil hat der VfB 84% und Porto 76%. Das ist trotzdem der geteilt niedrigste VfB-Wert, auch wieder mit dem Spiel in Rom. Und da sind wir trotzdem halt bei 84%. Das ist schon ziemlich gut, immer wieder aufs Neue. 1-3 Ecken, auch das ist ein niedriges VfB-Wert, generell ziemlich niedrige Werte bei den Ecken. Laufleistung sind wir bei den Bereichen, die die UEFA irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, runterspielt. 115,1 Kilometer zu 115,4 Kilometer. Wenn du da wieder guckst, dass du wieder wahrscheinlich am Sonntag wieder 120 oder mehr Kilometer hast, sehe ich oft nicht so richtig, dass die irgendwie das Gleiche messen. Gewonnene Zweikämpfe 42-44, sehr, sehr auf Augenhöhe. Und jetzt das letzte noch begangene Fouls, da listet die UEFA 18 Stück beim VfB und 9 bei Porto. Auch da ist halt wieder Frage der Linie und wie viel Fouls da gepfiffen wurden, aber es ist wieder ein anderes Thema. Um das abzuschließen oder nächste Woche reinzugehen, sollte der VfB, und das war die schöne Frage von Heiko auf der PK, wirklich weiterkommen ins Viertelfinale, wäre es das erste seit 1998. Also auch das nochmal, weil wir vorhin von 13 Jahren gesprochen hatten, das wären noch ein paar Jahre mehr. Deswegen wären es schon ziemlich große Sphären, die nächste Woche ja immer noch erreicht werden können.
Danke Felix, das war übrigens dann, um dann diesen Begriff einfach nochmal zu sagen, damals der Europapokal der Pokalsieger. Gott hab ihn selig. David hat noch den Finger gehoben.
Nur eine Anmerkung zu den Expected Goals noch kurz. Ich finde die Statistik brutal wichtig und auch interessant, weil sie einfach was über Qualität von Chancen sagt und nicht nur Torschüsse aneinander reiht. Aber Felix, du hast gesagt 0,6 oder 0,7 XG für den VfB, gell?
Ja, 0,63. Ja.
So, wenn Tomasch jetzt einen Zentimeter weiter hinten steht und es kein Abseits ist, dann hat der VfB nicht 0,6, sondern 1,3 oder 1,4 XG, weil Stiller ja, frei zum Abschluss kommt. Also das ist oft ein ganz schmaler Grad zwischen viel oder wenig XG. Und ich finde mit 1,4 XG, wenn du das im Rückspiel hast, kannst du 2 Tore machen draus. Also so wenig hatten sie jetzt nicht gegen Porto.
Absolut. Und ich glaube, wir sind jetzt schon alle heiß aufs Rückspiel. Aber bis dahin ist noch ein bisschen. Vielleicht ganz kurz nochmal der Schwenk durch die Europa League, weil ich finde, da gab es jetzt auch am gestrigen Abend in den Achtelfinal-Hinspielen doch ganz interessante Ergebnisse. Unter anderem der Bundesliga-Konkurrent und Pokal-Halbfinalgegner des VfB, der SC Freiburg, verliert 1-0 in Genk. Damit, finde ich, war so auch nicht zu rechnen. Ich gehe allerdings ehrlicherweise davon aus, dass die das auch noch drehen können im Rückspiel. Auch wenn der VfB das Hinspiel verloren hat, der potenzielle Gegner im Viertelfinale ergibt sich aus dem Duell Nottingham Forest gegen FC Midtjylland. Und da haben die Dänen, trainiert von Mike Tüllberg übrigens, der bis vor kurzem noch die Dortmunder Jugend trainiert hat, überraschenderweise, aber nicht zum ersten Mal in dieser Europa-League-Saison, Nottingham Forest geschlagen, 1-0 auswärts. Also auch da ganz, ganz spannend, ob die Engländer das dann im Rückspiel in Dänemark noch drehen. Das ist Midtjylland generell eine ganz, ganz spannende Truppe. Ich glaube, die jüngste auch in der Europa-League. Und vielleicht noch ein bisschen, das ist jetzt, ich weiß, kalter Kaffee, aber ich sag's trotzdem nochmal, ich trauere tatsächlich noch ein bisschen der Auslosung nach. So viel Glück der VfB im DFB-Pokal hat. Da hat er in der Europa League schon Pech gehabt, weil wenn man sich anschaut, dass der potenzielle andere Gegner, der SC Braga, 0-2 bei Ferencváros Budapest verliert. Also vermutlich wäre tatsächlich Braga schon der sportlich bessere Gegner gewesen, aber wir nehmen es, wie es ist. Und das ist vielleicht so der kleine Rundgang nochmal durch den europäischen Fußball. Und ich würde sagen, machen wir einen Deckel drauf. Nach dem Hinspiel, ne? Denn wie Sebastian Hoeneß gesagt hat, es gibt ja noch eins. Machen eine kurze Pause und sind gleich wieder für euch da. Werbung.
Christian, du kennst das doch sicher auch.
Was denn, Philipp?
Du hörst deinen Lieblingsfußball-Podcast, der Blick auf den Spieltag ist dran und dann plötzlich... Werbung. Was machst du?
Na, ist doch klar. Ich checke die Spiele kurz in der App und schaue mir die Wettquoten an.
Und wo machst du das?
Natürlich bei Bet365 Sportwetten, denn die haben super Quoten. Und weißt du was noch?
Nein, aber das wirst du mir sicherlich gleich sagen.
Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, Neukundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredit sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben.
Okay, wow. Das wusste ich nicht, aber das schaue ich mir gleich mal an.
Eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe finden Sie auf buwei.de.
Werbung Ende.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Wir haben Bock aufs Heimspiel gegen Mainz.
Heimspiel gegen Mainz in der MHP Arena.
Am 21. März machen wir das Stadion weiß-rot.
Lasst uns gemeinsam ein weiß-rotes Fußballfest feiern. Jetzt Tickets sichern und dabei sein.
Wir sind zurück und ihr habt gerade gehört in dieser Reihenfolge Julia Glaser, Maike Messmer, Leonie Schetter und Laureta Temmay. Und ihr habt's gehört, am 21. März empfangen die VfB-Frauen zum Zweitliga-Topspiel den ersten FSV Mainz 05 in der großen MHP-Arena in Cannstatt. Die Ticketanfragen sind riesig, es ist jetzt schon der Rekord gebrochen von Union Berlin aus der zweiten Liga, es sind über 20.000 Tickets verkauft, aber da geht noch mehr. Und ihr habt's gehört, die Mädels sind heiß, das Team von Heiko Gerber ist heiß, es wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel auf dem Weg zum Aufstieg in die Bundesliga. Stuttgart gegen Mainz, 21. März, holt euch das Ticket, seid dabei und unterstützt das Team. Sie haben es verdient, sie spielen tollen Fußball und ich glaube, es wird endlich Zeit, auch mal die ganz große Schüssel voll zu machen, wenn die VfB-Frauen spielen. Wir begleiten das natürlich. Vor dem Spiel gegen Mainz allerdings gibt's noch eine wichtige Auswärtshürde für das Team von Heiko Gerber. Jetzt 15. März, 11 Uhr, auswärts beim FC Ingolstadt 04. Da soll sozusagen der Grundstein gelegt werden dann für das Fußballfest in der Cannstatter Arena. Wir werden das für euch begleiten und dann mal schauen, ob die Tabellenführung weiter behauptet werden kann vor dem großen Duell gegen Mainz. Seid ihr auch dabei?
Ich bin noch am Schwanken durch meine wohnliche Situation in Ulm und Sonntagabend Auswärtsspiel in Augsburg gebucht. Aber ich sehe mich fast schon da drin, da trotzdem Tagestrippor zu machen. Aber ich will es noch nicht ausschließen.
Also bei mir ist es so, ich komme am Freitagabend davor aus Porto ja erst zurück, spät, und muss mal schauen dann.
Also ich bin dabei und wir hoffen, ihr auch. Ihr habt's gehört, Tickets gibt's natürlich beim VfB auf der Page. Dann noch ganz kurz der Blick auf die NLZ-Teams. Wir haben ja in der Folge vor dem Porto-Hinspiel mit Manu Späth schon die Ergebnisse des vergangenen Wochenendes einmal mitgenommen. Ich sage euch aber trotzdem nochmal, was am kommenden Wochenende steht, auch vielleicht für eure persönliche Fußballplanung. VfB 2, das Team von Nico Willig, am Sonntag 13:30 gegen die TSG Hoffenheim 2. Wichtiges Spiel, einfach um tabellarisch noch weiter Luft zu bekommen auf die Abstiegszone. Und Hoffenheim war schon in der Hinrunde so ein bisschen der Durchbruch zu den positiven Ergebnissen. Wir hoffen, dass das auch in dieser Woche der Fall ist. Die U19, die reist in die Lausitz. Samstag High Noon, 12 Uhr, FC Energie Cottbus, die Auswärtsbegegnung für die U19 und darauf dann in der Woche ganz, ganz elementar Pokal-Halbfinale auswärts beim VfL Bochum. Wichtige Woche für die U19 und die U17, die empfängt am Samstag um 12.30 Uhr den ersten FSV Mainz 05. Wer also Samstagmittag noch nichts vorhat und Bock auf U17-Fußball, Heimspiel gegen Mainz, ist da möglich. Das andere große, wichtige, bedeutsame Heimspiel für die VfB-Profis steigt am Sonntag zur vor allem von Felix Mahler sehr geliebten Anstoßzeit um 19.30 Uhr.
Machen wir jetzt zwei Wochen am Stück. Augsburg nächste Woche ist auch Sonntag 19.30 Uhr. Beide Male dabei. Schön.
Toll, ne? Sonntag 19.30 Uhr. Ja. VfB gegen RB Leipzig. Und wenn man so möchte, Leipzig kommt genau in dieses Porto-Sandwich rein. Also mitten in den Fight in der Europa League kommt so ein bisschen das Duell um die Champions League, wenn man sich die Tabelle so anschaut. David, ich glaube, die Bundesliga hat in der Europapokalwoche nicht so viel Punkte geholt mit Blick auf Platz 5 möglicherweise. Das heißt, die Tendenz geht schon eher in die Richtung, dass man für die Champions League Quali den vierten Platz braucht und da ist einfach dieses Spiel unfassbar wichtig, oder?
Ja, vielleicht noch kurz zum Ranking. Es ist jetzt tatsächlich nicht ideal gelaufen mit dem fünften Champions League Startplatz. Also man hätte gedacht, dass Mainz vielleicht in Tschechien gewinnt oder so. Freiburg verloren, VfB verloren. Ist aber noch nicht so groß der Abstand auf Spanien. Also geht schon noch, aber ich würde jetzt nicht mit dem fünften Startplatz planen. Ja, es ist ein unfassbar wichtiges Spiel und wenn du jetzt nicht Europa spielen würdest, dann wäre das wahrscheinlich so ein Spiel, bei dem du sagen würdest, 2-3 Wochen im Voraus, auf das fiebern wir hin, das ist das entscheidende Spiel, da geht's drum. Und jetzt wird halt, glaube ich, die Kunst sein, dass du Porto ausblendest und wirklich da alles reinlegst. Es sind noch 9 Spieltage, es ist nicht mehr viel zu gehen, punktgleich, direktes Duell, es könnte nicht wichtiger sein.
Ja, du hast recht. Wenn wir jetzt so die, sag ich mal, die Vizemeistersaison uns zurückführen fürs geistige Auge, da hast du von Woche zu Woche hingefiebert auf die ganz krassen Duelle. Jetzt hast du so ein ganz krasses Duell, aber es ist halt da so zwischen Porto. Aber ich kann schon mal, ich glaube, für euch da draußen die Hoffnung machen, gerade Maximilian Mittelstädt in der Mixed Zone ging direkt schon raus mit der Ansage, wir hauen am Sonntag Leipzig weg und dann am Donnerstag Porto. Also dieses Leipzig-Spiel ist schon sehr präsent auch in den Köpfen der Spieler. Das konnte man am Donnerstagabend in der Mixzone schon sehr deutlich wahrnehmen. Felix, was machen wir mit Leipzig? Die haben, finde ich, einen super Start hingelegt, haben dann gerade so um die Weihnachts-Winterzeit ein bisschen gewackelt, unter anderem am Millern-Tor kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert. Jetzt haben sie zweimal auch ein bisschen glücklich, 2-1 gewonnen, erst beim HSV, dann Last Minute zu Hause gegen den FC Augsburg. Ergebnistechnisch sind sie wieder da, aber ich glaube, spielerisch sind die Leute nicht ganz so zufrieden da oben.
Nee, aber das hat ja auch schon letzte Saison so aufgehört, wo der VfB hinfährt und den, also mit weiterer Hilfe durch andere Partien den europäischen Wettbewerb nimmt. Natürlich auch ein großes Ding jetzt. Der VfB geht jetzt, glaube ich, in sein 42. Pflichtspiel am Sonntag. Das hat Leipzig oft in der Form nicht. Die haben die volle Konzentration da drauf und dafür läuft es natürlich und auch natürlich, was da an sich im Kader steckt, was da natürlich auch für Investment drin liegt, bestimmt nicht zufrieden, dass sie gerade auf dem 5. sind, auch wenn es punktgleich mit dem VfB ist auf der 4. So ganz stabil sind sie nicht. Das ist halt auch, ich glaube, die einzige Mannschaft seit langem, die mal gegen Wolfsburg Punkte hat liegen lassen, wo dann Wolfsburg, glaube ich, in Leipzig einen Punkt holt, der ja auch nicht ganz unverdient war. Das sind so Kleinigkeiten, die es dir zeigen. Das Spiel in Leipzig, da war der VfB ja auch gar nicht schlecht dabei, aber halt trotzdem am Ende wieder halt ein Bock geschossen hinten zum entscheidenden Tor oder zum 2-Tore-Abstand. Aber wir diese kleine, ja, Spielglück nicht auf seiner Seite gehabt am Ende des Tages. Aber gerade zu Hause gegen Leipzig bin ich schon sehr guter Dinge. Das haben wir in der Statistik nachher auch nochmal drin, auch wenn die natürlich jetzt das Spiel nicht entscheidet am Sonntag, aber einfach ein gutes Gefühl gibt. Und Leipzig ist absolut schlagbar. Trotzdem natürlich eine der Top-Mannschaften der Liga und es wäre natürlich extrem wichtig, punktgleich 4 und 5 da 3 Punkte aufzubauen. Und wenn man immer schön von diesen 6-Punkte-Spielen spricht, da hat der VfB ja noch ein paar vor sich. Also zu Hause Leipzig, zu Hause Leverkusen, das sind so Duelle, da kannst du dann, wenn man es so rechnen möchte, 12 Punkte holen für die Champions League. Da kommen schon einige Highlight-Wochen auf uns zu. Ich würde mal so ein bisschen von der Art und Weise so ein Spiel in Augsburg ausklammern, aber sonst kommt Hamburg her, Bremen her, Bayern auswärts, Pokalhalbfinale, also es geht hier wirklich Schlag auf Schlag und ja vielleicht in Europa League auch noch weiter. Das wird schon ziemlich gut die nächsten Wochen, glaube ich.
Man sagt ja auch, wenn man sich den Spielplan anschaut, gerade wenn es um diese Champions League Plätze geht und all die Teams, die da noch so drum sind, hat der VfB in den direkten Duellen nur Heimspiele. Und da zähle ich ausdrücklich die Partie in Sinsheim mit dazu. Das wird ja nämlich so auch ein verkapptes Heimspiel. Ich glaube, das ist, also, aber du hast auch Dortmund, du hast Leverkusen noch, du hast eben jetzt Leipzig. Die hast du dann wirklich auch in Cannstatt. David Hinspiel allerdings in Leipzig ging verloren, 1-3. In meinen Augen war das schon auch eine verdiente Niederlage an dem Samstagnachmittag. Kann man irgendwas aus diesem Hinspiel ziehen oder ist das schon zu weit weg?
Also die Konstellation ist jetzt eine andere, ist ein halbes Jahr her, was du halt damals aber gesehen hast. Also das eine ist, der VfB ist absolut konkurrenzfähig, da die hatten knapp 60% Ballbesitz in Leipzig in dem Spiel, haben echt gut mitgespielt und der Unterschied war halt die Zielstrebigkeit, die Durchschlagskraft, der Zug zum Tor. Da gab es auf außen immer wieder Durchbrüche, die sie nicht kontrolliert haben und am Schluss dann der Patzer von Nübel. Wenn sie da was draufpacken am Sonntag, dann spielerisch, das hat das Hinspiel gezeigt, sind sie mindestens auf Augenhöhe.
Ja, und ich finde, man darf, sag mal, vor dem Spiel auch die Konstellation nicht außer Acht lassen, dass man zwar punktgleich, aber um ein paar Türchen besser ist. Das heißt, selbst wenn du einen Punkt holst, bleibst du in der Tabelle erstmal vor ihnen. Ja, läufst natürlich Gefahr, dass die anderen davor dir ein bisschen weglaufen. Aber ich finde, es wäre einfach mal generell wichtig, nach diesem Spiel vor Leipzig zu bleiben. Und ich glaube, Leverkusen, die auch noch dahinter lauern, spielen gegen die Bayern am Wochenende. Also kann man jetzt natürlich auch nicht drauf wetten, dass die bei null Punkten bleiben, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon durchaus da. Das Gute vielleicht aus Sicht des VfB ist, so sehr auch Felix und mich und viele diese Sonntagsspiele nerven, auch dadurch, dass jetzt die Terminierung schon hinten raus ist, finde ich das nicht das Schlechteste, wenn du auch schon gesehen hast, was die anderen gemacht haben. Freitag, Samstag und dann eben am Sonntag schon. Das heißt jetzt nicht, du kannst nicht auf Unentschieden spielen, aber du weißt einfach, wie groß die Drucksituation ist, was musst du mitnehmen, kannst du vielleicht sogar Schwung holen. Oft ist es ja so, dass wenn du am Samstag Ergebnisse hast, die dir reinlaufen, dass dich das dann noch zusätzlich pusht und motiviert. Deswegen finde ich das tatsächlich so schlecht nicht, sag ich mal, mit Blick auf das Sportliche. Und ja, da ist halt Sonntag 19:30 einfach der spätest mögliche Termin. Was zeichnet aus eurer Sicht, wir werden später noch über einzelne Spieler sprechen, aber was zeichnet aus eurer Sicht Leipzig aus, gerade unter Ole Werner? Ich gebe es offen zu, manchmal denke ich irgendwie so an Werder Bremen und denke immer noch, da ist Ole Werner an der Seitenlinie. Ich kriege das so ganz nicht aus dem Kopf weg, dass der in Leipzig ist. Hat der dort schon irgendwie dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt? Wie seht ihr es, David?
Er hat aber jetzt eine bessere Mannschaft zur Verfügung als...
Das stimmt allerdings.
Also ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass Leipzig noch ein bisschen weiter vorne und weiter oben ist, wenn du die Mannschaft und die Qualität anguckst. Natürlich ist Kaderwert nicht alles, aber da liegen sie so 100 Millionen über dem VfB bei Transfermarkt.de und dazu keine internationale Belastung, Doppelbelastung. Andererseits musst du halt auch sehen, dieses Jahr sind extrem viele Punkte nötig, um oben mitzuspielen. VfB und Leipzig haben, wenn die den Schnitt halten, am Saisonende beide 64 Punkte. Und das ist dann eigentlich von beiden eine sehr gute Saison. Das musst du auch sehen. Und jetzt sportlich auf Leipzig gesehen, ich finde, die offensive Qualität ist enorm. Sie lassen manchmal Punkte unnötig liegen. Ihr habt schon ein paar Spiele angesprochen. Ich würde auch das Heimspiel gegen Dortmund noch mit reinnehmen, wo sie, glaube ich, in der 99. oder so das 2-2 kriegen und in der ersten Hälfte die wirklich an die Wand gespielt haben. Und dann ist halt die Frage, kriegen sie das 90 Minuten auf die Platte oder kriegst du es verhindert? Und wenn du sie in Schach hältst, dann hast du gute Chancen.
Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie sie auftreten werden, so generell. Ich meine, auch die wissen, David hat es angesprochen, die haben eine lange Woche. Ne? Das ist übrigens auch ganz spannend für so ein Team mit so einem Kader, mit solchen Ambitionen, zwischen Samstag und Sonntag gefühlt Däumchen zu drehen, also nur ein paar Trainingseinheiten zu haben und dann bis Sonntag 19:30 zu warten. Am Donnerstagabend dir wahrscheinlich auch noch anzuschauen, was dein kommender Gegner in der Europa League macht. Ich finde das sehr spannend und bin echt gespannt, wie die auftreten werden, auch mit welcher Attitüde. Also sprich, gehen sie von Anfang an drauf, ist ja oft die Frage, wie gehst du in so ein Spiel rein gegen einen Gegner, der drei Tage vorher noch ein hartes Spiel hatte? Gehst du direkt von Anfang an drauf oder spekulierst du darauf, dass hinten raus ein bisschen die Körner fehlen? Die Erfahrung zeigt so ein bisschen tatsächlich, dass man eher am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten hat als ein Team, das noch unterwegs war und irgendwann bist du dann im Flow und dann bist du auch im Spiel drin. Deswegen finde ich sehr, sehr spannend zu sehen, wie Leipzig das von der ersten Minute angehen wird, gerade so die ersten 15, 20 Minuten. Und ich bin gespannt, ob der VfB so ein bisschen aus dem, was ich zu Beginn angesprochen habe, also seine Lehren zieht aus den Spielen gegen Mainz und Porto, dass so diese anfängliche Kontrolle, wenn er sie denn hat, die ersten 15, 20 Minuten durchaus trügerisch sein kann und dass du dir halt diesmal, wenn es denn so beginnt, die Butter nicht vom Brot nehmen lässt, wie man so schön sagt. Ich würde sagen, kommen wir mal zu knallharten Fakten.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Felix, was sagen die Daten zum Duell zwischen dem VfB und RB?
Sie bestätigen Topspiel. Also gerade die Werte, mit denen wir hier immer gerne anfangen. Tore ist der VfB auf der 4 mit 50 Stück, Leipzig auf der 5 mit 48 Stück. Torschüsse Platz 3 gegen Platz 2. Gegentore Platz 13 gegen 14. Eigentlich teilen sich den Platz, haben beide 34 Tore kassiert. Also sehr identische Mannschaften haben wir auch gleich nochmal. Passquote Platz 3 beim VfB mit 85,7% im Schnitt. Gegen Platz 4 mit 85,6% im Schnitt bei RB Leipzig. Ballbesitz 57% beim VfB im Schnitt, Platz 3 gegen Platz 4 mit 53% im Schnitt auf Leipziger Seite. Dann kommt was, wo sie stark sind. Gewonnene Zweikämpfe ist der VfB auf der 7 und Leipzig auf der 1. Also darum geht es um die gesamt gewonnenen Zweikämpfe, nicht um die Quote, aber die kommt später auch nochmal. Gewonnene Kopfballduelle, Platz 10 gegen Platz 13, recht ausgeglichen. Unterschied ist bei Flanken aus dem Spiel, dass der VfB auf der 2, Leipzig nur auf der 17, ist nicht so deren Stilmittel scheinbar. Karten, auch da ist Leipzig extrem fair, Platz 8 beim VfB, Platz 18 bei Leipzig, VSM Gegner aber beide ähnlich, VfB auf der 13 und Leipzig auf der 15 und Laufdistanz, auch das ist gut für den VfB öfter mal, ist ausgeglichen, Platz 13 gegen 14, also beides keine guten Werte tabellarisch, aber ausgeglichen für den VfB. Weil da noch zwei Werte kommen, die für Leipzig sprechen. Sprints Platz 2, der VfB auf der 12 und intensive Läufe Leipzig auf der 6, der VfB auf der 13. Das heißt, wir haben hier in dieser Übersicht von diesen 30 Kategorien mal eine Partie, wo Leipzig eher, oder wo es eher für Leipzig spricht. Wir haben 5-mal pro Leipzig, 2-mal pro VfB und 6-mal ausgeglichen, wobei man da sagen muss, dass ich bei ausgeglichen immer auf einen Platz Unterschied gehe. Also wenn der VfB jetzt auf Ballbesitz Platz 3 ist, Leipzig auf der 4, aber halt einen halben Prozent Unterschied hat, dann werde ich das mal ausgeglichen. Also sehr, sehr enge Partie mit hier und da ein paar Vorteilen für Leipzig. Marco hat David vorhin schon angesprochen, der VfB auf Platz 6, Leipzig auf der 3. Tatsächlich Tabelle Platz 4 gegen Platz 5, beide punktgleich mit 47 Zählern. Heimtabelle Platz 3 der VfB, Außentabelle Platz 6 bei Leipzig, auch das ist nicht weit entfernt voneinander. Bisher 8 Bundesliga-Heimspiele gehabt gegen RB Leipzig, 3 Siege, 2 Unentschieden, 3-mal verloren. Seit wettbewerbsübergreifend 4 Heimspiele gegen Leipzig ungeschlagen. 3 hat er mal davon gewonnen, einmal unentschieden. Dazu zählt natürlich auch dann dieser Halbfinal-Heimsieg gegen Leipzig. Dann haben wir immer noch ein paar Geschichten zum Spiel. Beide Mannschaften, wie gesagt, sind quasi identisch. Beide Teams haben 14 Siege, 5 Remis und 6 Niederlagen auf dem Konto zum jetzigen Stand. Da setzen sich auch die Punkte genau gleich zusammen bei Leipzig und beim VfB. Auch Leipzig übertrifft sich aktuell, weil letzte Saison nicht so berauschend lief. Beim VfB haben wir schon angesprochen, dass sie jetzt schon gleich viele Siege haben wie letzte Saison. Leipzig jetzt schon übertroffen mit 13 Siegen. Und ja, auch da, Moral bei Leipzig ist da, lagen letzten Spieltagen öfter mal hinten, haben die Dinger noch gedreht. Und das ist auch vielleicht eine neue Qualität. Also jetzt gegen beim HSV, gegen Augsburg, nach Rückstand noch die Spiele gedreht. Das war an den 23 Spieltagen davor nicht der Fall. Nicht einmal passiert, dass sie ein Spiel gedreht haben. Das habe ich vorhin schon angesprochen, aber 42. Pflichtspiel für den VfB wird es am Sonntag sein, diese Saison, Pokal, Europa League, Bundesliga. Auch UNDAF müssen wir halt einfach nochmal ansprechen. Erstmal seine Bundesliga-Karriere in 4 Spielen in Folge jeweils einmal getroffen und auf der 2 hinter Harry Kane weiterhin und der beste deutsche Stürmer aktuell auch in der Bundesliga. Aber er ist eben auch anzusprechen und quasi weiterleitend, auch gegen Leipzig trifft UNDAF sehr gerne. 4-mal getroffen in seinen 4 Bundesliga-Duellen gegen Leipzig, darunter auch sein Dreierpack beim 5-2 gegen die Leipziger in der Vizemeistersaison beim 5-2. Und auch das habe ich schon angekündigt, die beiden zweikampfstärksten Mannschaften der Bundesliga treffen aufeinander. Jetzt gehen wir auf die Prozente. VfB hat 53,3% der Duelle gewonnen, Leipzig 53,2%. Also auch das wird sehr interessant. Auch individuell sind 4 der 5 zweikampfstärksten Spieler der Liga in den Kadern vom VfB und von RB Leipzig.
Boah, danke Felix. Echt erstaunlich viel Augenhöhe dabei. Also das ist schon auffällig.
Allein, dass die Punkte genau gleich sich aufgestellt haben auf Siege, Unentschieden, Remis, Prozentunterschiede von 0,1, also das ist auf Augenhöhe ein absolutes Topspiel.
Ja, immerhin, wenn man überlegt, so in den vergangenen Jahren, Leipzig war erstmal so ein bisschen der Gegner, gegen den man gefühlt nie gewinnen kann. Das hat sich dann doch durchaus gewandelt mit den letzten Partien. Gerade zu Hause ist jetzt die Bilanz komplett ausgeglichen. Das Pokalhalbfinale gewonnen, also David, ich glaube, mal so, Angst muss man keine mehr haben vor RB Leipzig, aber natürlich Respekt.
Nein, ist kein Angstgegner, die Überzeugung wird da sein. Und ich sehe es, wie es die Daten auch sagen, es wird komplett offen.
Dann würde ich sagen, legen wir den Fokus auf die Spieler.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Kommt, ich fange mal direkt an, weil vielleicht könnt ihr mir ein bisschen helfen. Ich habe David Raum rausgesucht. Und das ist ja so ein bisschen das Duell, Linksverteidigerposition, Grüße an Julian Nagelsmann auch, DFB, David Raum, Maxi Mittelstädt. Es scheint, als wäre David Raum komplett gesetzt. Er ist der Kapitän, er spielt eine gute Saison. Habe ich zu sehr VfB-Brille auf? Oder also was, anders gefragt, David, was sieht Julian Nagelsmann in David Raum, was Maxi Mittelstädt aus seiner Sicht nicht hat?
Ja, hat er ja, glaube ich, schon ein, zwei Mal gesagt in Interviews, so diese extreme Emotionalität, wobei ich da Maxi eigentlich auch nicht schwach finde und in den Zweikämpfen sehr stabil, wobei Raum jetzt wirklich auch keine schlechte Saison in Leipzig spielt, das muss man schon sagen. Der hatte jetzt zuletzt auch einige Torvorlagen dabei. Bei Maxi Mittelstädt ist es so, dass er jetzt ein-, zweimal auch draußen war, aus Rotationsgründen. Also wenn jetzt Raum in 4 Tage nach dem Spiel ist ja Nominierung dann, wenn Raum nominiert würde und Mittelstädt nicht, könnte man sicher drüber streiten, aber überraschen wird es mich nicht.
Mich würde übrigens auch nicht überraschen, wenn Herr Nagelsmann am Sonntagabend im Stadion säße, aber das nur am Rande. Damit hast du eigentlich all das gesagt, was ich zu David Raum sagen wollte. Vielen Dank dafür. Nein, also es ist wirklich so. Ich finde das spannend, weil ja, er ist absolut in guter Form. Er spielt wirklich eine gute Saison. Die Sterne vom Himmel spielen tut er jetzt für mich allerdings auch nicht. Und der ist auch, und das muss man auch erwähnen, schon auch für den einen oder anderen Gegentreffer auch verantwortlich. Also gerade wenn ich an dieses Spiel bei St. Pauli denke, da verursacht er in der Nachspielzeit einen Elfer, der dann den späten Ausgleich besorgt. Und natürlich musst du aber trotzdem auf ihn aufpassen, gerade was die Läufe nach vorne angeht, was seine Flankenstärke angeht. Das ist ein Spieler, auf den man blicken muss. Gut, dann seid ihr dran. Felix.
Ja, du hast mir einen zugeworfen, den ich aber auch gerne aufgefangen habe. Jan Diomande kam erst im Sommer, 20 Millionen von CD Leganés, oder wie man es ausspricht, da bin ich jetzt nicht so drin. Aber wir sprechen ja von Sommer 25 und tatsächlich kam der erst im Januar 25 aus den USA darüber und dann ein halbes Jahr später 20 Millionen. Also kompletter Senkrechtstarter, 24 Bundesligaspiele bisher, 10 Tore, 6 Vorlagen, Marktwert bei 45 Millionen bei den Kollegen von transfermarkt.de, das mit 19, aus dem Nationalspiel der Elfenbeinküste schon. Und da war ich dann happy drüber, als du mir zugeworfen hast und die Statistik in irgendeiner Bundesliga-Vorschau stand, hat schon sein 10. Saisontor gemacht am vergangenen Wochenende und damit führt er mit Baumgartner die Torschützenliste an bei Leipzig, aber vor allem interessant, nur Podolski, Olaf Thon und Jadon Sancho waren bei ihrem 10. Saisontreffer in der Bundesliga jünger als Diomande.
Wahnsinn, aber was für ein Name.
Er ist übrigens im Hinspiel, ist er der beste Mann auf dem Platz gewesen.
Absolut.
Und haben sie nicht in den Griff gekriegt, ja.
Übrigens tatsächlich auch eben Maxi Mittelstädt dann gewesen an dem, das war die Mittelstädt-Führigseite, wo gleich auch das erste Tor fällt, was dann am Ende ein Eigentor von Chabot ist. Und dann erzielt Diomande selbst das 2-0 kurz nach der Pause. Den haben sie tatsächlich überhaupt nicht in den Griff bekommen,
ja. Ja, er ist schon angesprochen worden, Christoph Baumgartner. Ich bin jetzt nicht ganz tief in seine Karriere eingestiegen und in seine Biografie, aber ich würde sagen, er spielt die Saison seines Lebens oder ist zumindest nicht weit weg davon. Der hat als Mittelfeldspieler 10 Tore in der Saison gemacht, 7 Vorlagen gegeben. Das sind für einen Mittelfeldspieler, er kommt ja immer aus der Tiefe, so ein bisschen wirklich bemerkenswerte Werte und wird auf ganz unterschiedliche Weise torgefährlich. Schlägt scharfe Flanken rein, geht selber in die Box. Das ist wirklich ein Spieler, ist fast ihr wichtigster Stürmer, obwohl er gar kein Stürmer ist. Den musst du echt kontrollieren und in den Griff kriegen, dann hast du viel gewonnen.
Ja, absolut. Und ich bin froh, dass du den Kollegen Baumgartner mal genommen hast, weil ich glaube, in den letzten Spielen wurde mir vorgeworfen, ich hab den immer. Aber es ist einfach so. Es ist wirklich wahnsinnig auffällig. Dazu musst du noch nicht mal die Spiele von Leipzig in voller Länge schauen. Dazu reicht's, wenn du dir die Stenogramme anschaust. Da taucht er fast immer als Torschütze auf. Und das, wie gesagt, als Mittelfeldspieler. Das ist schon beeindruckend. Immerhin, was mir Hoffnung macht, in den letzten Begegnungen hat der VfB ihn ganz gut im Griff gehabt. Das haben sie gut hinbekommen. Und das wird natürlich am Sonntag wahnsinnig wichtig sein. Jo, dann kommt vermutlich die Aufgabe, die für uns die schwierigste ist, jetzt auf uns zu.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Die Tipps vorab für euch, die Quoten von Bet365 Sportwetten und die sehen den VfB als leichten Favoriten. 2,3 ist die Quote auf den Heimsieg des VfB. 4,0 für ein Unentschieden. Da ist die Wahrscheinlichkeit also offensichtlich als sehr, sehr gering taxiert und für einen Auswärtssieg von RB gibt's eine 2,7. Also knapper Vorsprung für den VfB. Wir haben es in den Daten von Felix gehört, da ist sehr, sehr viel ausgeglichen. Schreit fast nach dem Unentschieden, aber so wie ich Felix kenne, wird er das anders sehen.
Nee, also ich bin auch leider aufgrund dieser guten Heimbilanz gegen Leipzig, wenn du auf den Spielplan guckst und liest VfB mit Heimrecht gegen Leipzig, bin ich fast gefährlich optimistisch und möchte nochmal so ein ja bisschen Halbfinal-Vibes haben, 3-1.
Okay, Herr Scheu?
VfB erkämpft sich ein Arbeitssieg, 2-1.
Dann versuche ich so eine kleine Kombination aus euren Tipps. Ich glaube, das wird Spektakel. Ich glaube, es wird spannender als der Tator, der parallel läuft. Und ich glaube, der VfB holt 3-2.
Boah, schön.
das wäre doch ein guter Abschluss für diesen Spieltag. Und ja, ich glaube, und das ist das Wichtigste, ich sehe nicht die Gefahr, dass dieses Spiel so unter dem Radar läuft, nur weil es zwischen den beiden Porto-Begegnungen ist. Das habe ich wirklich am Donnerstagabend ganz klar wahrgenommen, auch bei Sebastian Hoeneß. Die sind fokussiert, die wissen, wie wichtig dieses Spiel ist, möglicherweise für den Ausgang und für die Tabelle in der Fußball-Bundesliga dann ganz am Ende. Dann bleibt uns natürlich noch, euch mit auf den Weg zu geben, dass ihr tippen könnt gegen uns, und schwer ist es nicht, aber ihr könnt es einfach trotzdem dann allen zeigen. Ja. kicktipp.de/meinVfB seid da dabei, und info@meinVfB.de dann die Adresse, wo ihr uns schreiben könnt, ob Leganés auch wirklich Leganés heißt und anders, und welcher Fluss da durchfließt und welches Gebirge möglicherweise sich in der Nähe befindet. Da könnt ihr euch gerne melden. Genauso natürlich alle Social-Kanäle @meinVfB. Gerne unseren Newsletter abonnieren und auch bei YouTube vorbeischauen. Da gibt's auch noch die Analyse vom Hinspiel, und auch da gehen wir nochmal drauf ein, was den FC Porto da so ausgezeichnet hat, was die ganze eklige Sache und Zeitspiel und Herangehensweise und Ausgebufftheit angeht. Also wer sich da nochmal drin suhlen möchte, auch vor dem Rückspiel, ist herzlich eingeladen. Schaut dabei YouTube vorbei. Ich würde sagen, das war jetzt ein schöner Freitagvormittag. Wir haben noch einiges vor, ne? Felix, was steht für dich an?
Basketball-PK. Glorreiche Ratio vom Ulm hat ein Heimspiel am Samstag.
So, da drücke ich dir und den Basketballern natürlich die Daumen. Die stehen ein bisschen besser da als die Fußballer, das muss man an der Stelle sagen.
Derby-Sieger letzte Woche, ja.
Guck an.
Gibt's auch da.
David, wie sieht dein Tag und dein Wochenende aus? Welche Spiele ziehst du dir rein? Bist du am Sonntag im Stadion?
Ich bin am Sonntag im Stadion, genau. Und steige jetzt noch in die Tagesproduktion ein und schließe mich mal mit den Kollegen kurz.
So machen wir das, und wir schließen uns mit euch kurz. Hoffen, ihr habt ein schönes Wochenende. Genießt es, viel Spaß am Sonntag im Stadion oder vor den Fernsehern, egal wo ihr dabei seid. Und dann hören wir uns bis nächste Woche. Herr Mahler.
Bis nächste Woche.
Herr Scheu.
Danke, bis dann.
Bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Podcast, der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.